Willkommen zu Gastrogeplauder, dem gastroenterologischen Wissenspodcast der DGVS.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Gastrogeplauder. Laut des Sachverständigenrates für Integration und Migration haben fast ein Viertel der Erwerbstätigen im Gesundheitswesen eine eigene oder familiäre Einwanderungsgeschichte. Das sind rund 940.000 von insgesamt 4,2 Millionen Menschen. Ihr Anteil ist bei Ärztinnen und Ärzten mit 15% besonders hoch. Fakt ist auch, dass wir auf Fachkräfte aus dem Ausland angewiesen sind. Mein Name ist Petra Lünen und meine Gesprächspartnerinnen heute sind Lukas Welsch und Nada Abedin, die mit vielen anderen Jugas eine Umfrage gestartet haben, die wichtige Fragen für uns beantworten sollen. Sind wir eigentlich auch betroffen in der Gastroenterologie? Haben wir in unserer Gemeinschaft ein Problem mit Diskriminierung und Rassismus? Wenn ja, wie sieht das aus? Und zum Schluss und auch perspektivisch vor allem, welche Chancen liegen vielleicht auch ungenutzt in der Diversität, die eigentlich heute schon Realität sind? Herzlich willkommen, ihr beiden.
Vielen Dank.
Ja, herzlichen Dank für die Einladung.
Ja, ich würde vorschlagen, ihr stellt euch einmal ganz kurz vor. Vielleicht beginnt Nada einfach mal. Wer bist du? Wo arbeitest du? Was ist deine Leidenschaft? Und genau, warum dieses Thema?
Sehr gerne. Mein Name ist Nada Abedin. Ich bin Fachärztin für Innere Medizin in der Weiterbildung zur Gastroenterologin und arbeite an der Uniklinik in Frankfurt. Seit 2018 mittlerweile bin ich in Frankfurt. Meine Leidenschaft für die Gastroenterologie ist letztlich auch das, was, glaube ich, so ein bisschen mit einfließen lässt in dieses Thema, und zwar die Vielfalt, die das Fach bietet, die Vielfalt sowohl der Krankheitsbilder, aber eben auch der Menschen, denen man begegnet. Und warum fasziniert mich das Thema? Ich bin selber dritte Generation in Deutschland. Meine Großeltern sind ausgewandert aus Syrien damals und bin einfach in einem sehr diversen Umfeld groß geworden. Das hat mich geprägt und das sind auch die Erfahrungen, die ich mitbringe. Und natürlich macht man auch so die ein oder andere Erfahrung, über die wir sicherlich auch heute sprechen werden in seinem Alltag. Und nachdem das Thema letztes Jahr aus der Juga gekommen ist, dass es gut wäre, sich mit dem Thema auseinanderzusetzen, habe ich gedacht, das ist eine gute Möglichkeit, sich da auch zu engagieren und eben auch das wissenschaftlich mal zu untersuchen.
Ja, perfekt. Vielen Dank. Lukas, du bist Juga-Sprecher, zumindest in den letzten Zügen. Oder habt ihr die Amtsübergabe schon vollzogen? Ich weiß es jetzt gerade gar nicht genau. Aber trotzdem musst du dich auch kurz vorstellen, bitte.
Genau, ja, vielen Dank. Genau, ich war Juga-Sprecher bis zur diesjährigen Viszeralmedizin, durfte das Amt dann weitergeben. Mein Name ist Lukas Welsch, bin Oberarzt im Klinikum Hanau, hatte einige Stationen hier im Rhein-Main-Gebiet schon eingelegt, ja, begeisterter Endoskopiker, auf dem flachen schwäbischen Land groß geworden und dann ins Ballungszentrum hierher verschlagen und hier auch sehr schnell gelernt, wie es mit Patienten mit Migrationshintergrund, auch mit Kollegen mit Migrationshintergrund geht oder manchmal vielleicht auch Probleme gibt. Das war mir vielleicht nicht immer so ganz bewusst, wie man damit umgeht, aber Nada hat es ja gerade schon angesprochen in meiner Rolle dann auch als einer der Juga-Sprecher letztes Jahr auf der Viszeralmedizin wirklich einiges an Diskussionen, an Gesprächen geführt, die mir erstmal so ein bisschen oder ja die Augen geöffnet haben, was wir vielleicht auch nicht erkennen. Und ich habe mich eigentlich da als relativ offen für das Thema schon selbst empfunden, aber dann doch auch noch entdeckt, von welchen Problemen die Kollegen berichten, die mir gar nicht so bewusst sind. Und wenn man genau hinschaut, dann doch auch merkt, welche eigenen Fehler, Vorurteile, vielleicht Art von Diskriminierung man auch noch an den Tag legt. Und das war für mich Motivation zusammen mit wirklich der Inbrunst, der Begeisterung, die Kollegen da oder auch dem Nachdruck, den sie da mit in dieses Thema gebracht haben, das aufzugreifen und dann wirklich zusammen mit einem mit großen Team über das letzte Jahr jetzt bis hin zur Umfrage, bis hin zu der Sitzung, die wir auf der Viszeralmedizin auch zu diesem Thema glücklicherweise hatten. An der Stelle muss man, glaube ich, auch nochmal einen großen Dank an Professor Stallmach rausschicken, der das Thema früh aufgegriffen hat und wirklich auch nochmal mit vorangetrieben hat und eine Plattform geboten hat, dass wir auf der Viszeralmedizin schon drüber sprechen können und natürlich auch euch von der DGVS-Geschäftsstelle im Ganzen oder der Vorstand das Thema so den Raum eingeräumt haben. Und das macht mich schon ein bisschen stolz, zusammen mit der ganzen Gruppe das innerhalb des Jahres soweit geschafft zu haben.
Ja, absolut. Und ich würde gerne sagen, ihr habt es ja geschafft, ihr Jugas mit eurer Umfrage so verschiedene Wellenbewegungen, die überall mal aufgepoppt sind, jetzt in einen Strom zu verwandeln, der wirklich die ganze DGVS jetzt so ein bisschen durchfließt. Und ich finde es total super und ich finde es vor allem deswegen wichtig, weil wir natürlich irgendwie am Rande immer wieder über dieses Thema reden. Aber ihr wirklich eine Objektivierung jetzt mal versucht mit der Umfrage, das einfach mal objektiv zu sagen, wie ist denn bei uns die Realität? Das finde ich total super. Und ich hatte mir als erste Frage aufgeschrieben, warum müssen wir uns überhaupt als DGVS mit einem nicht fachspezifischen Thema beschäftigen? Sollen das nicht die Soziologen machen? Gibt es da nicht andere Gremien, die zuständig sind? Und Nada, du hast mir jetzt einen super roten Teppich ausgerollt mit dem Thema Vielfalt, weil das ja tatsächlich so ein Begriff ist, den wir als Gastroenterologen uns gerade auf die Fahnen schreiben. Also Vielfalt sowieso fachlich, das ist das Tolle an der Gastroenterologie. Aber eigentlich auch immer Vielfalt und Diversität innerhalb der Gesellschaft. Also ich erinnere mal an unseren Gründer Ismar Boas, dem war es immer wichtig, international aufzutreten, verschiedene Einflüsse aus verschiedenen Kulturen einzubinden. Das ist eigentlich auch so ein Gründungsgedanke gewesen, der vielleicht so ein bisschen auch in Vergessenheit geraten ist. Ja, aber trotzdem auch die Frage an euch zurück, Nada, warum brauchen wir dieses nicht fachspezifische Thema? Warum beschäftigen wir uns als Gastroenterologen und Gastroenterologinnen jetzt damit?
Legitime Frage. Ich glaube, es gibt zwei wesentliche Aspekte, die man dabei beachten muss. Der eine Aspekt ist, man möchte eigentlich sich mit Themen beschäftigen, die ja auch das widerspiegeln, was wir als Fachgesellschaft sind. Und wir als Fachgesellschaft sind eben sehr breit aufgestellt, sowohl fachlich, aber eben auch menschlich. Und sich dann damit auseinanderzusetzen, mit welchen Herausforderungen man konfrontiert ist, egal woher man kommt oder egal woher die PatientInnen kommen, mit denen man zu tun hat, ist, glaube ich, absolut relevant, weil natürlich auch die Güte unserer medizinischen Versorgung davon abhängig ist, wie gut wir unsere PatientInnen verstehen. Das ist Punkt eins. Und Punkt zwei ist, ich glaube, das Thema Diversität und aber auch Diskriminierung wird häufig in eine Ecke gestellt und dann geht es eben um den gewissen Migrationshintergrund beispielsweise. Aber das Thema Diversität und Diskriminierung geht ja viel weiter und das ist das, was du eben gesagt hast. Das hat so viele Dimensionen und ich glaube, das ist auch ein Aspekt, der in der Umfrage ganz klar hervorgehoben wurde. Es geht eben nicht nur um Ausländer in Anführungszeichen und es geht nicht nur um den Migrationshintergrund, es geht nicht nur um sprachliche Probleme, sondern Diskriminierung passiert auf sehr vielen Ebenen, ja, und das fängt beim Geschlecht an und geht dann eben bis zu den Themen, die ich gerade angesprochen habe. Ja. Deswegen war es eben so wichtig und glaube ich auch so gut, dass diese Umfrage stattgefunden hat, um diese Themen gerade auch nochmal hervorzubringen. Und es ist sicherlich nur ein Anfang. Also diese Umfrage ist jetzt der Kickoff für mehr. Mehr muss auch kommen, um einfach tiefer einzusteigen in die Themen und nicht nur die Probleme zu erfassen, sondern auch Lösungsansätze zu entwickeln.
Absolut. Wir wollen hier nicht alle Fragen in einem Podcast beantworten. Es wäre vermessen und auch Unsinn und uneffektiv. Trotzdem, Lukas, du hast eben schon erzählt, ihr habt mit eurer Umfrage so ein bisschen eine Bewegung in Gang gesetzt. Du hast eben schon erwähnt, wir hatten eine Sitzung auf dem Kongress. Es war ja auch so ein bisschen heterogen, die Rückmeldung auf eure Umfrage. Wir haben ja auch kritische Rückfragen bekommen, ne? Warum dieses Thema und so weiter. Trotzdem, erklär uns nochmal den Spirit aus der Sitzung. Was hast du mitgenommen? Wie hast du die erlebt? Treffen wir da nicht doch auch einen Nerv?
Absolut. Ich glaube, wenn wir uns gleich mal die Ergebnisse anschauen, wie die Rücklaufquote war, was wir an positivem Feedback bekommen haben, haben wir da, glaube ich, wirklich, ob es jetzt zeitgeistig ist, einmal dahingestellt, aber ein relevantes Thema, das viele umtreibt, getroffen. Und wenn wir nochmal den Schritt zurückgehen, warum wir das Ganze denn machen, auch für mich war das damals wichtig. Ich habe mich immer selber wieder dabei ertappt, wie man, wenn Berichte von Kollegen, die ihre eigenen Erfahrungen geschildert haben, auf eine Bank geschoben sagt, das liegt vielleicht an dem Einzelnen persönlich. Mir war es auch mal wichtig, sich damit auseinanderzusetzen. Und ich glaube, deshalb ist es für eine Fachgesellschaft auch relevant, aus der Einzelperspektive rauszugehen und auf alles oder einen größeren Überblick zu bekommen. Nicht zu sagen, na, hätte er besser Deutsch gekonnt, wäre es nicht so passiert. Diese Ausreden dürfen da nicht länger gelten, sondern das System dahinter zu erfassen. Und wir haben, ich glaube, da ist es gut geschafft, den Blick auf den ärztlichen Kolleginnen und Kollegen zu lenken, wie es denen hier in Deutschland ergeht, die einen Migrationshintergrund haben. Und Nada hat es mal so kurz angerissen, es ist für die Patientenversorgung nachweislich entscheidend, wie sich die Kollegen oder wie die Arbeitszufriedenheit der Kollegen ist. Und das war auch so ein bisschen der Aufhänger. Wir wollten nach objektiven Parametern schauen und haben da die Arbeitszufriedenheit gewählt, haben das mit Diskriminierungs- oder Anfeindungserfahrungen kombiniert. Und ich meine, dass wenn wir als Fachgesellschaft es schaffen, die Kollegen, die bei uns hier arbeiten, und du hast es ja schon so genannt, 15% sind es aktuell, das wird auch in der DGVS nicht anders sein, die nicht in Deutschland geboren sind und auch nicht in Deutschland ausgebildet wurden. Wenn wir es schaffen, die mit einer möglichst großen Arbeitszufriedenheit und großen Motivation den Patienten in Kontakt mitzubringen. Dann wird die Versorgung besser, die Qualität wird besser. Und einen Schritt weiter gedacht, wenn wir auf die Demografie, da ist die DGVS ja auch nicht ausgenommen. Zum Glück hat die junge Gastronomie da immer noch einen starken Wert und bringt Nachwuchs bei. Aber wenn wir in die Ärztestatistik schauen, haben 2024 bereits 22% oder 23% sogar der Ärzte das 60. Lebensjahr überschritten. Das heißt, wir werden in den nächsten Jahren relevante Versorgungslücken kriegen, die wir mit eigenem Nachwuchs, also mit Nachwuchs in Deutschland ausgebildet, nicht füllen werden können. Und auch aus diesem Grund, um eine flächendeckende, hochqualitative Versorgung gewährleisten zu können, werden wir uns mit diesen Themen beschäftigen müssen. Und ich glaube, da ist für eine Fachgesellschaft es absolut angezeigt, auch danach zu schauen, um die Bedingungen für die Kollegen zuerst mal zu verstehen, wie haben wir es denn, uns dann die Bedingungen so zu optimieren, dass wir die Kollegen auch in die Gastronomie nach Deutschland bekommen. Das sind wir ja nicht das einzige Land auf der Welt, wo die Kollegen hinwollen, aber dass wir an Attraktivität, und ich glaube, die Zahlen beweisen es ja auch, nicht einbüßen. Zu der Sitzung, die du ja gerade noch angesprochen hattest, wir haben da ja auch sehr viel über den Patienten mit Migrationshintergrund gesprochen. Ich glaube, das Wichtige, oder du hast ja auch angesprochen, ob wir da einen Nerv treffen. Ich glaube, ja, wir treffen den Nerv sehr gut, um da nochmal drauf zurückzukommen. Ein paar Stunden nach der Sitzung hatte das Deutsche Ärzteblatt bereits darüber berichtet, über unsere Umfrage. Und ein paar Tage später war auch in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung ein Artikel über diese Thematik zu finden. Ich glaube, das ist wirklich ein relevantes Thema. Und ich habe auch so ein bisschen den Eindruck, dass wir da als Gastroenterologen den anderen Fachgesellschaften eine Nasenlänge voraus sind.
Es war ja auch eine gewisse Offenheit dafür da. Also wenn man die Fragen und die Rückmeldung aus dem Publikum gehört hat, dann war das ja schon auch eine willkommene Einladung sozusagen, sich mit dem Thema auseinanderzusetzen, wo dann Fragen aufkamen. Ich begegne Herausforderungen im Alltag. Wie kann ich denn damit umgehen? Und es ist schön, dass Sie das ansprechen und genau diese Punkte nochmal hervorheben. Aber man muss eben diesen Schritt weitergehen und Lösungen dafür entwickeln.
Absolut. Das hat mich auch am meisten beeindruckt, dass wirklich auch gerade aus der Niederlassung viele Kollegen und Kolleginnen dabei waren. Die haben konkret gefragt, bei mir ist das so, wie soll ich denn damit umgehen? Fand ich auch super. Mir ist jetzt wichtig, dass wir an dieser Stelle nochmal klarstellen, wir kümmern uns jetzt hier sozusagen um die DGVSler, die bei uns Mitglied sind, und gucken uns die an. Wir müssen uns natürlich auch die Patientenversorgung angucken und noch ganz andere Themen, aber das wollen wir hier nicht alles abhandeln. Wir wollen wirklich jetzt mal angucken, wie sieht's denn aus bei unseren Kolleginnen und Kollegen, und jetzt müssen wir endlich auch zur Umfrage kommen. Und Nada, vielleicht kannst du einfach mal die Hard Facts vorstellen. Also wir haben, glaube ich, 7500 Mitglieder, die haben wir alle angeschrieben. Was ist passiert? Wer hat sich zurückgemeldet? Was waren so die zentralen Ergebnisse bei euch?
Da kann Lukas gerne dann nochmal ergänzen. Also es haben sich 741 Kolleginnen und Kollegen an der Umfrage beteiligt, was ja schon eine sehr schöne Rücklaufquote ist. Ungefähr zwei Drittel davon hatten keinen Migrationshintergrund und dann nochmal 20%, die selber emigriert sind nach Deutschland. Die Geschlechterverteilung war, wie man das aus der Medizin leider immer noch so kennt, zwei Drittel Männer, ein Drittel Frauen. Aber die Verteilung, ich sag mal, über die Erfahrungslevel hinweg war sehr breit. Und wenn wir uns jetzt angucken, woher die Rückmeldungen kamen, dann kann man sagen, da gab es auch eine gute Verteilung von universitären Häusern über kleinere Kliniken, aber eben auch Praxen, sodass wir da, glaube ich, ein gutes, breites Bild mit der Umfrage abgedeckt haben. Ich glaube, das, was man hervorheben muss aus der Umfrage als Hauptergebnis, ist diejenigen Kolleginnen und Kollegen, die Anfeindungen erleben in ihrer ärztlichen Tätigkeit, haben einen signifikanten Einfluss auf ihr Wohlbefinden, auf ihre Arbeitszufriedenheit und denken entsprechend darüber nach, den Arbeitsplatz zu wechseln.
Ja, ich würde vielleicht nochmal einen Schritt zurück. Wie habt ihr denn den Migrationshintergrund definiert? Also was ist überhaupt Migrationshintergrund?
Ja, das haben wir verteilt, auch um da zu gucken, welche Unterschiede gibt es. Also macht es einen Unterschied, ob ich selbst aus dem Ausland gekommen bin und mich in Deutschland niedergelassen habe oder in der Elterngeneration oder in der Großelterngeneration, sodass wir das dreigeschichtet haben. Also es gab einmal den Faktor kein Migrationshintergrund und dann die anderen. Also wie gesagt, 20% sind selber nach Deutschland gekommen, 11% waren das, wo die Eltern oder die Elterngeneration ausgewandert aus dem Heimatland war und nach Deutschland emigriert ist. Wir sprechen von 16 Mitgliederinnen, wo die Großeltern eingewandert waren.
Ja, also eindeutig eine Verteilung zugunsten derer, die frisch sozusagen im Land sind.
Absolut.
Finde ich auch ganz interessant. Müssen wir auch gleich nochmal drauf zu sprechen kommen. Und vielleicht noch ein Stichwort, woher kommen die denn so? Was sind denn so die Länder? Kann man das sagen? Gibt es da so besonders starke Einwanderungsbewegungen aus bestimmten Ländern?
Insgesamt kamen die Teilnehmenden aus 40 verschiedenen Ländern, haben sie angegeben. Das ist spricht, glaube ich, auch wirklich dafür, wie divers man die DGVS wieder aufgestellt ist. So einen richtigen Ausreißer gab es ehrlich gesagt nicht. Es gibt so eine kleine Gruppe an Ländern, die am häufigsten genannt wurden, und dazu gehört die Türkei, Polen, Rumänien, die waren so die Spitzengruppe, gefolgt von Syrien und dann schon etwas abgeschlagen Iran und Palästina. Mhm. Das sind so die größten Gruppen gewesen. Danach wären die Fallzahlen wirklich sehr, sehr klein, aber wirklich breit verteilt.
Also ich würde jetzt erstmal festhalten, wir sind eine international geprägte Fachgesellschaft. So, das ist ja erstmal schon ein schöner Befund. Jetzt hat Nada eben schon erwähnt, es gab das Problem Arbeit. Ihr habt gemessen oder versucht zu messen Anfeindungsbelastung und damit verbunden Arbeitszufriedenheit und Wunsch nach Arbeitsplatzwechsel. Vielleicht, Lukas, kannst du da nochmal ein bisschen gezielter drauf eingehen?
Genau, es ist ja gerade schon angeklungen, wir wollten wirklich nüchtern auf das Thema blicken. Und desto validiertere Tools man benutzt, desto eher hat man, glaube ich, den Blick frei dann für diese eigentliche Problematik. Und so haben wir uns nach auch im Deutschen validierten Tools zur Arbeitszufriedenheit sozusagen als Surrogatparameter umgeguckt und da eine Kurzform, die wir nochmal ein bisschen adaptieren mussten. Das Ziel war auch, dass man möglichst knappe Umfrage haben, um die Teilnahmewahrscheinlichkeit zu erhöhen, auch um die Vergleichsgruppe, die vielleicht nicht so eine große Motivation hat, das auszufüllen, bei der Stange zu halten. Und es ist uns, wie Nada ja schon bei den Teilnehmerzahlen sagt, gelungen. Wir haben insgesamt einen Anfeindungskorb berechnet aus mehreren Dimensionen, die dann, wenn es um die Arbeitszufriedenheit ging, mit ich bin sehr zufrieden bis ich bin gar nicht zufrieden beantwortet werden konnte, und haben da draußen einen Summenscore berechnet, mit dem wir das vergleichen konnten. Wie gesagt, das waren validierte, auch im Deutschen validierte Fragen, und haben die dann mit der Anfeindungserfahrung, deren wir auch wieder einige Dimensionen hinzugefügt haben, woher diese Anfeindungen alle im Arbeitsalltag, also in der Klinik auftreten, und auch die wieder mit einer Likert-Skala verbunden. Auch davon, wir haben gefragt, wie oft das in den letzten 2 Jahren passiert ist. Auch das war so ein bisschen arbiträr gewählt, aber um zumindest eine gesellschaftliche Entwicklungen so einigermaßen abgrenzen zu können, um was da an Anfeindungserfahrung erlebt wurde, und haben auch das wieder mit von nie bis häufig oder bis immer verteilt gehabt und haben dann auch gefragt, wie sehr das Ganze oder die Einzelnen belastet, von gar nicht belasten bis eine sehr starke Belastung. Und damit konnten wir dann danach in die Analyse gehen und zeigen, dass auf die Arbeitszufriedenheit, das war unser Endpunkt sozusagen, die Belastung, die subjektiv erlebte Belastung, die der Einzelne hat, den stärksten Effekt hat auf diese Arbeitszufriedenheit. Und der ist wirklich extrem. Wer kaum Belastung erlebt, der ist nur etwas unzufriedener mit seinen Arbeitsbedingungen. Wer eine extrem belastende Erfahrung hat, der verliert da um die 10 Punkte. Das ist hochsignifikant. Das ist, glaube ich, so die zentrale Botschaft. Wer Anfeindung oder wer diese Anfeindungen als belastend erlebt. Mhm. Also diese subjektive Belastung. Wir brauchen uns da, glaube ich, gar nicht, wenn es schon in die Interpretation etwas geht, mit zu beschäftigen, ob das wirklich so ist. Aber der Einzelne erlebt es als belastend, diese Anfeindungen. Und damit geht die Arbeitszufriedenheit und alles, was wir von anderen Studienuntersuchungen kennen, mit wirklich hochsignifikant zurück.
Also was ich da wichtig mitnehme, ist eigentlich, also erstmal würde ich gerne nochmal herausstreichen, ich habe mir hier aufgeschrieben, ihr habt mir ja Daten netterweise vorab zur Verfügung gestellt, ihr habt 91% von Menschen mit Migrationshintergrund, die über Anfeindungserlebnisse berichten. Habe ich das richtig im Kopf? Also erstmal muss man sagen, das trifft eigentlich alle in irgendeiner Form, mehr oder weniger belastend. Das wäre für mich so die erste Erkenntnis, und das ist ja sehr klar, dass es ein strukturelles Problem ist. Würdet ihr das so unterschreiben?
Ja, man muss bisschen vorsichtig sein mit dieser Zahl, vor allem weil die Methodik, wie wir sie angewendet haben, da ein bisschen ihre Schwächen hat. Was wir auf jeden Fall sagen können, ist, dass die Anfeindungserfahrung auf diesem Score, diesem Summenscore, bei Kolleginnen, die selber migriert sind, signifikant höher ist, also deutlich häufiger Anfeindungen erfahren. In welchem dieser Dimension jetzt auch immer, in welcher Frequenz, ist schwierig zu sagen, weil wir ja auf 2 Jahre geblickt haben und auch seltene Anfeindungserfahrungen unter diese 91% fallen. Aber wenn wir das jetzt wirklich in dem Summscore ansehen, können wir die Kollegen, die selbst migriert sind, auch hier wieder hochsignifikant erhöhte Anfeindungserfahrungen machen mussten. Wie häufig das ist, das verschwindet da dahinter so ein bisschen, aber das ist eindeutig, ja.
Und ich glaube, das, was man noch ergänzen kann, ist, wir haben ja nicht nur die quantitativen Daten erhoben, sondern auch eine qualitative Abfrage gemacht. Und ich glaube, ich habe noch nie in einer Umfrage so viel Freitextantworten gesehen wie bei dieser Umfrage. Wirklich auch lange Rückmeldungen, die viel von solchen Erfahrungen eben berichten. Und das ernst zu nehmen, ist sehr relevant und unterstützt, glaube ich, auch nochmal genau diese Ergebnisse, die Lukas gerade nochmal erwähnt hat.
Was ihr nicht untersucht habt, ist ja strukturelle Probleme. Also stoße ich in der Weiterbildung auf Hindernisse, im Bewerbungsverfahren auf Hindernisse und so weiter und so fort. Ist das was, was ihr zusätzlich plant? Also ich will vielleicht auch nochmal erwähnen, ihr werdet die Ergebnisse ja publizieren. Und das, was jetzt hier vielleicht in so einem Podcast schwierig nachzuvollziehen ist, was ist denn eine Anfeindungserfahrung? Kann man dann in der Publikation auch wunderbar nachlesen, die Tools und Parameter, die ihr da verwendet habt. Aber nochmal die Frage, plant ihr das auch auf einer strukturellen Ebene zu hinterlegen?
Abschließend haben wir da noch nichts beschlossen. Wir haben, das war in der anfänglichen Diskussion, es wurde ja gerade schon besprochen, wir haben ein gutes halbes Jahr, glaube ich, in der Konzeption für diese Umfrage gebraucht, viele verschiedene Dinge diskutiert. Und auch in dieser Sitzung auf der Viszeralmedizin sind viele Aspekte ja nochmal aufgekommen, die sicherlich einer Untersuchung bedürfen, gerade auch um diese strukturellen Dinge genauer zu erfassen. Die Arbeitszufriedenheit, das war schon so ein bisschen die Idee auch zu nehmen, um vielleicht versteckte strukturelle Probleme zu erkennen. Wir können die nicht benennen damit, aber wir können vielleicht einen Hinweis für finden und es ist uns gelungen, dass irgendwo Probleme sind, die wir nochmal näher untersuchen müssen. Abschließend, wir haben es noch nicht final, aber
wäre sozusagen Next genau. Step vielleicht, ja. Habt ihr denn geguckt, ob die sinkende Arbeitszufriedenheit durch Anfeindungsbelastung, ob andere Parameter, Geschlecht, Alter, Sprachniveau, hat das einen Einfluss?
Haben wir geschaut, hat alles keinen so entscheidenden Einfluss. Das Alter könnte noch einen gewissen Effekt haben, der mit zunehmendem Alter eine gewisse Unzufriedenheit mit sich bringt. Mhm. Das ist so ein bisschen überraschend. Geschlecht, Sprachniveau, auch die Herkunft hatte keinen Einfluss, keinen signifikanten Einfluss. Auch die hierarchische Ebene war nicht signifikant. Auch in welcher Versorgungsform man arbeitet, war nicht signifikant. Man muss beim Sprachniveau dazu sagen, dass sehr, sehr viel, und ich glaube, das ist für die ganze Interpretation der Umfrage essentiell. Und du hast ja erwähnt, es ist eine Umfrage unter DGVS-Mitgliedern. Und wir erreichen oder haben mit dieser Umfrage nur DGVS-Mitglieder erreicht. Und man kann postulieren, dass Menschen mit einem Migrationshintergrund, die DGVS-Mitglied sind, relativ gut integriert sind, die gute Sprachkenntnisse haben, die sich in dem System exzellent zurechtfinden. Und wir haben diejenigen verpasst, die damit ihre Probleme haben. Und das schlägt sich wahrscheinlich auch in den Angaben zu dem Sprachniveau nieder. Wir haben kaum Antworten im B1, B2 Niveau. Wir haben ganz wenige Antworten im C1, C2 Niveau. Also viele oder die allermeisten auch mit Migrationshintergrund, die selbst migriert sind oder eine selber Migrationsgeschichte haben, die geben ein muttersprachliches Sprachniveau an. Ich glaube, das ist schon auch eine Limitation, die wir in der Umfrage auf jeden Fall diskutieren müssen, dass wir viele mit nicht erreicht haben, für die wir auch ein Auge haben sollten, sondern eben nur die doch gut integrierten DGVS-Mitglieder.
Ja, ja, und umgekehrt kann man natürlich sagen, dass ihr auch mit der Umfrage gerade die, also den Rücklauf gerade da provoziert, wo Leute sich angesprochen fühlen von der Umfrage. Ich glaube, das bleiben die Unschärfen. Trotzdem sind die Daten, glaube ich, total so, dass man davon ausgehen kann, Migrationshintergrund hängt mit Anfeindung, hängt mit Unzufriedenheit und psychischer Belastung zusammen. Nada, was machen wir denn jetzt mit den Ergebnissen? Was passiert denn jetzt? Oder habt ihr auch gefragt, was die Leute sich wünschen, vorstellen? Was für Handlungsstrategien kann man denn daraus jetzt ableiten?
Ich möchte eine Sache da noch dazwischen sagen, weil du gerade sagtest, dass die mit reduzierter Arbeitszufriedenheit zusammenhängt. Das ist nicht unbedingt der Fall so, sondern wir konnten sehen, dass die Kolleginnen und Kollegen, die selbst eine Migrationsgeschichte haben, eine höhere Arbeitszufriedenheit per se haben. Also der nach Deutschland eingewanderte ärztliche Kollege oder Kollegin hat eine signifikant höhere Arbeitszufriedenheit wie die Kollegen, deren Eltern eingewandert sind oder Großeltern, und auch eine höhere als die Kollegen, die in Deutschland aufgewachsen und auch ausgebildet wurden. Und das ist eine relativ spannende Geschichte, die auch über andere Publikationen hinweg konsistent zu scheinen scheint. Bei Anästhesisten gibt es diese Zahlen, die auch in der gleichen Größenordnung sind. Und ich glaube, das ist schon auch ein wichtiger Faktor, nochmal zu betonen, dass das nicht als schlecht erlebt wird, was man hier mitbekommt, sondern die Anfeindung, die Diskriminierung, das, was man den Kolleginnen und Kollegen sozusagen antut, dass das das Problem ist und nicht per se die Strukturen, das Ganze, wie wir hier Medizin machen und erleben, das wird eher sogar als positiv betrachtet, sondern diese Anfeindungserfahrung, dieses ja vielleicht ungerecht behandelt fühlen, wenn man so möchte, dass es das ist, was die Arbeitszufriedenheit senkt und damit im Zweifel auch andere Qualitätsparameter, die wir haben, beeinflusst.
Super wichtiger Punkt und danke, dass du das nochmal so klar rausgestellt hast. Trotzdem jetzt die Frage an Nada, wie geht's weiter?
Wichtige Frage. Ich möchte kurz, um die Frage auch zu beantworten, auf das zurückkommen, was du eben gesagt hast, ob wir noch planen, andere Dinge zu erfassen, strukturelle Probleme irgendwie systematisch zu erfassen. Ich glaube, das Wichtigste hinter dieser Umfrage ist, dass es vor allem darum ging, Daten zu bekommen für das, wie die Situation eigentlich ist und von diesem subjektiven Empfinden wegzukommen. Und dass es überhaupt nicht darum geht, sich über eine Situation zu beschweren, sondern zu sagen, das ist unser Status quo und wir möchten das eigentlich besser haben. Wir möchten es besser haben für uns als Ärztinnen und Ärzte, für uns als Fachgesellschaft und am Ende auch für die Patientenversorgung. Und ein Thema, was eben in diesen Freitexten sehr häufig genannt wurde, ist Unconscious Bias. Viel von dem, was passiert, passiert nicht aus Boshaftigkeit, ja, möchte ich den Menschen jetzt einfach mal unterstellen, sondern einfach, weil man gewisse Vorurteile hat oder weil man zu wenig Kontakt hatte oder wie auch immer. Und das anzugehen, ja, das sind die nächsten Schritte. Ein Thema, was beispielsweise aufkam in der Diskussion nach der Session oder in der Session bei der Viszeralmedizin war, wie kann man das denn genau ansprechen? Was passiert denn, wenn so eine Anfeindungssituation aufkommt? Kann ich dann zu denjenigen gehen und das ansprechen? Kann ich zu meinem Vorgesetzten gehen und das ansprechen? Gibt es zentrale Anlaufstellen? Ich glaube, das ist ein wichtiger Aspekt, wo man sagen kann, man kann eine solche zentrale Anlaufstelle werden, um diese Fälle zu sammeln und zu gucken, wie kann man denn damit umgehen? Gibt es als Fachgesellschaft die Möglichkeit, das zu tun, irgendwie eine Ombudsmannrolle einzunehmen oder wie auch immer. Und dann gibt es natürlich die anderen strukturellen Themen, Sprachunterstützung und so weiter. Das muss, glaube ich, auf lokaler Ebene irgendwie passieren. Dann gibt es noch andere Themen, die da eine Rolle spielen, die auch zur reduzierten Arbeitszufriedenheit beitragen, beispielsweise Anerkennungsprozesse und so weiter, wo wir uns auch als Fachgesellschaft positionieren können in der Weiterbildung. Ich glaube, wirklich das Wichtigste ist, Aufklärung und Bewusstsein dafür zu schaffen, was da passiert. Mir ist heute auf dem Weg von der Klinik nach Hause eine Situation eingefallen, ist ganz witzig, ist ein bisschen in die andere Richtung, wo ich mit einem Kollegen telefoniert habe in der Klinik, mit dem ich häufig schon zusammengearbeitet habe, der witzigerweise auch einen Migrationshintergrund hat und der dann meinte, ich habe dich nicht erkannt, du klangst so deutsch. Und es gibt eben häufig Dinge, die mag man in einer Person sehen, aber wenn man sie eben nur hört oder mit jemandem schreibt, dann bekommt man das nicht so mit und das spiegelt einen vielleicht selber seinen eigenen Bias wieder. Das heißt, das Bewusstsein dafür zu schaffen, dass wir, glaube ich, alle eine gewisse Form in uns tragen und nicht frei davon sind, ist super wichtig. Ja. Und zu schauen, wie kann jeder von uns seinen Beitrag dazu leisten, ist, glaube ich, das Wichtigste.
Ja, da fühle ich mich angesprochen und da fühlen sich vielleicht wirklich auch alle, ich will jetzt gar nicht von Seiten reden, aber alle, die in diesem System miteinander zusammenarbeiten, angesprochen oder sollten sich im besten Falle angesprochen fühlen. Trotzdem vielleicht nochmal die Frage an Lukas, siehst du denn Führungskräfte da in einer besonderen Verantwortung? Braucht es besondere Strukturen, Ausbildung, Fortbildung, Programme für Führungskräfte in diesem System? Nada, du hast jetzt Riesendinge angesprochen. Ich brauche praktisch eine Migrationsstelle an der Institution, bla bla bla. Aber mal ganz konkret jetzt, das ist ja was, was wir so hier direkt umsetzen können, was sowas Unmittelbares hat.
Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, das zeigt auch die Umfrage, dass diese Ohnmacht oft auch dadurch entsteht, dass man nicht weiß, wie man mit dieser Situation umgeht. Und in genau diese Lücke müssen eigentlich Führungskräfte springen, müssen eine Kultur in ihrer Institution, Klinik, Praxis vorleben und einführen, die genau erstmals natürlich verhindert, dass es zu solchen Anfeindungen kommen kann, dass zu solchen Erlebten kommen kann, die das aber auch dann im Zweifel moderieren können und das Ganze, diese belastende Erfahrung reduzieren. Und ich glaube, das ist schon ein großer Hebel, wo vor allem jetzt Führungskräfte gefragt sind, diese Belastungserfahrung, die eben diesen doch schwerwiegenden Einfluss auf die Arbeitszufriedenheit hat, zu reduzieren und damit, glaube ich, auch in ihren Abteilungen eine höhere Motivation haben können und zufriedene Mitarbeiter haben können. Und das braucht, glaube ich, gar nicht so viel, so ein bisschen Bewusstsein. Und da arbeitet die DGVS ja wunderbar mit dran und ich hoffe auch mit diesem Podcast, dass der ein oder andere darüber nachdenkt. Und ich hoffe, wenn wir dann die Umfrage einmal publiziert haben, mit vielleicht ein paar mehr Informationen, dass man da den einen oder anderen zum Umdenken noch, was heißt zum Umdenken, vielleicht muss es gar nicht so weit gehen, aber zumindest die Erkenntnis näher bringt. Genau, sensibilisiert, dass es eine kleine Stellschraube ist, aber eine extrem wichtige Stellschraube ist, mit der man unheimlich viel bewegen kann und wir jetzt nicht alles über den Haufen schmeißen müssen, alles neu denken müssen, sondern im Prinzip da ansetzt, wie man mit den Kolleginnen und Kollegen umgeht und damit einen sehr großen Impact sowohl auf wahrscheinlich die Stimmung in der ganzen Abteilung, aber vor allem auch auf den Einzelnen haben kann.
Ich glaube, ganz kurz noch, das Thema Kultur ist super wichtig. Also Führungskräfte schulen auf jeden Fall, aber wir müssen eben auch gucken, dass das auf der niedrigeren Ebene funktioniert. Und da reicht es aus meiner Sicht zumindest nicht, dass man nur die Führungskräfte in die Verantwortung nimmt, sondern wir müssen uns insgesamt in die Verantwortung nehmen. Wenn ich mir anschaue, wie so das Publikum aussah bei unserer Session, dann war das doch sehr breit verteilt. Und ich glaube, das Interesse für das Thema muss man nutzen und das auf allen Ebenen an die Kolleginnen und Kollegen herantragen.
Ja, absolut. Und wir müssen da nicht auf Geld und Ressourcen warten, sondern das ist was, was man sehr unmittelbar umsetzen kann. Vielleicht zum Schluss nochmal, Nada, kannst du uns nochmal ein Statement geben? Wo siehst du denn die Vorteile von Diversität in Teams so für die Patientenversorgung? Ich meine, das eine ist der gesunde Menschenverstand, der uns sagt, dass wir alle gut miteinander umgehen sollen. Das andere ist aber vielleicht ganz konkret nochmal der Nutzen. Was nutzt es denn dem Patienten, wenn wir Diversität im Team haben?
Es gibt wissenschaftliche Studien, die belegen, dass das Outcome von Patienten, die von diversen Teams behandelt werden, besser ist. Jeder bringt seine eigenen Erfahrungen mit. Das ist vollkommen egal, woher man kommt. Das Outcome ist einfach besser. Viele Köpfe können besser denken und besser urteilen. Das ist Punkt 1. Diverse Teams können besser zusammenarbeiten, wenn man sich das zunutze macht und jeder auch, wie gesagt, die Vorteile mitbringt, die er so hat. Und ich glaube, das macht einfach mehr Spaß, in einem diversen Team zu arbeiten. Keiner möchte mit nur gleichdenkenden Menschen arbeiten. Out of the box zu denken kann man nur, wenn man hinterfragt wird und wenn man gechallenged wird. Und das ist in diversen Teams einfach besser gewährleistet.
Ja, ein super Statement. Vielleicht, Lukas, willst du abschließen? Was ist denn so, was wünschen wir uns für die Zukunft? Wollt ihr vielleicht noch so eine kleine Take-Home-Message mitgeben, mit der wir unsere Hörerinnen und Hörer so ein bisschen auch positiv vielleicht entlassen können? Ich würde gerne bei dem Thema bleiben, das Nada gerade angesprochen hat, dass wir große Chancen eigentlich liegen lassen, wenn wir diese Diversität nicht auch im Umgang mit unseren Patienten nutzen.
Ja, definitiv. Und ich glaube, auf der ärztlichen Seite auch die Diversität leben, nicht nur auf der Patientenseite. Und mit, wenn wir jetzt auf der nochmal den Rückblick in die Daten mit haben, wirklich die motivierten Kollegen, die sind motiviert, hochmotiviert, motivierter vielleicht als ein Nicht-Eingewanderter. Wenn wir denen die Chance geben, sich zu entfalten, dann haben alle gewonnen, die zu uns kamen und auch wir, jeder Einzelne von uns in der Klinik, in der Praxis, in der Fachgesellschaft. Ich glaube, das steht außer Frage, dass dieses Potenzial weiter sich entfalten zu lassen, das muss unsere primäre Aufgabe sein.
Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, ich hoffe, Sie teilen das. Ich gehe davon aus, dass wir die ein oder andere Rückmeldung zu diesem Podcast bekommen. Ich hoffe das auch, weil es ist echt eine Diskussion, die wir gerne konstruktiv weiterführen wollen. Ja, um einfach noch besser zusammenzuarbeiten und auch uns selbst so ein bisschen fit für die Zukunft und die Strukturen zu machen, in denen wir tatsächlich schon leben. Vielen Dank an euch beide. Ich hoffe, wir haben nichts Wichtiges vergessen. Liebe Hörerinnen und Hörer, bis zum nächsten Mal.
Das war Gastrogeplauder, der gastroenterologische Wissenspodcast der DGVS. Alle Informationen und Links zur Folge finden Sie in den Shownotes und unter dgvs.de/podcast. Haben Sie Feedback oder Fragen zur Folge oder möchten Sie ein Thema vorschlagen, dann schreiben Sie uns an podcast@dgvs.de. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal bei Gastrogeplauder.